Wissen à la Evia Akademie.
Herzlich willkommen zum Nachklapp der Attikon Verwaltersprechstunde mit unseren renommierten Expertinnen und Experten aus der Branche. Herzlich willkommen auch an unsere heutige Moderatorin Katja Polowi.
Ja, herzlich willkommen zum Podcast der Attikon Verwaltersprechstunde. Mein Name ist Katja Polowi und ich begrüße ganz herzlich Rechts- und Fachanwalt Herrn Fridolin Bartholomi. Schön, dass Sie da sind.
Hallo Frau Polowi, freut mich hier zu sein.
Wir starten direkt mit unserer ersten Frage, die sich damit beschäftigt, ob ein Verwalter eine anteilige Jahresabrechnung erstellen muss und zu welchem Zeitpunkt diese dann überhaupt erstellt werden müsste. Gilt der kaufvertraglich vereinbarte Besitzübergang oder die Umschreibung im Grundbuch?
Ja, die erste Frage, muss er denn eine zeitanteilige Abrechnung erstellen, kann man ganz kurz und knapp beantworten, nein. Das Wohnungseigentumsrecht sieht nur eine Abrechnung für das Kalenderjahr vor und abgerechnet wird nach dem Gesetz eigentlich die Einheit, nicht direkt der Eigentümer. Das heißt, ein Eigentümerwechsel ist abrechnungstechnisch irrelevant. Die Abrechnung wird über das gesamte Kalenderjahr erstellt und derjenige, der dann zum Zeitpunkt der Beschlussfassung beziehungsweise zum Zeitpunkt ihrer Fälligkeit des Nachzahlungsergebnisses Eigentümer ist, der ist derjenige, der verpflichtet ist, dieses Abrechnungsergebnis irgendwie zu leisten, oder dem wird nach jetzt herrschender Meinung das Guthaben quasi gutgeschrieben, beziehungsweise nicht ihm dann, sondern seiner Einheit, und er ist Eigentümer dieser Einheit. Und man kann so gesehen direkt beantworten, nein, zeitanteilige Abrechnungen müssen nicht erstellt werden. Das wird zwar häufig gemacht, das ist aber eher so ein gewisser Dienstleistungsgedanke, den die Verwalter dann verfolgen, weil sowohl Veräußerer als auch Erwerber dann kommen und sagen, sie müssen uns das aber dann hier so ein bisschen aufdröseln. Warum? Weil Veräußerer und Erwerber im Kaufvertrag miteinander vereinbaren, dass es einen gewissen Stichtag gibt, den Besitzübergang von mir aus. Und ab dem soll dann eben der Erwerber alle Lastenkosten tragen. Und dementsprechend brauchen sie dann Hilfe, um sich das aufdröseln zu lassen. Die Abrechnung betrifft ja einen zurückliegenden Zeitraum. Und da kann es dann sein, dass sie dann dementsprechend die Hilfe brauchen einfach oder die Unterstützung suchen, dass dann gesagt wird, welcher Anteil der Abrechnung muss denn jetzt bitte von wem getragen werden. Das ist aber eben nicht Aufgabe des Verwalters. Er verwaltet das gemeinschaftliche Eigentum. Er rechnet die Kosten für die Einheit ab, die gleichzeitig unter Berücksichtigung des für diese Einheit zu zahlenden Wirtschaftsplans und was die Eigentümer oder eher gesagt Erwerber und Veräußerer, was diese beiden Vertragsparteien intern in dem Kaufvertrag regeln, das interessiert die WEG eigentlich nicht und die WEG ist an diesem Vertrag auch nicht beteiligt. Deshalb kommt es auch nicht auf den Tag irgendwie dieses Übergangs an, den die dort im oder Lastenübergangs an, den sie im Kaufvertrag vereinbaren. Für den Verwalter relevant ist eigentlich immer nur der Tag der Grundbuchumschreibung, denn mit dem Tag wechselt tatsächlich der Eigentümer und mit dem Tag hat der Verwalter quasi offiziell einen anderen Ansprechpartner, der quasi Schuldner jetzt der beschlossenen Forderungen ist, die ab diesem Zeitpunkt fällig werden.
Ja, vielen Dank. Dann wechseln wir zum Thema Auskunftsrechte. Und zwar wurde an einen Verwalter die Frage herangetragen, ob es nicht möglich ist, dem Eigentümer oder einem der Eigentümer einer Gemeinschaft, die er verwaltet, etliche Auskünfte zu geben. Und hier ist natürlich die korrekte Frage, die dann auftaucht, ob dieser Eigentümer das mit Fristsetzung tun darf. Darf er sagen, lieber Verwalter, ich möchte diese Information, diese Auskunft innerhalb der nächsten 14 Tage erhalten? Und ist der Verwalter überhaupt verpflichtet, diese Informationen an ihn weiterzugeben?
Auch diese Frage lässt sich kurz beantworten. Nein. Also auch hier, der Eigentümer hat gar keine Auskunftsansprüche gegenüber der Verwaltung bzw. der Gemeinschaft. Wenn er sich an den Verwalter richtet, richtet er sich ja dem Grunde nach eigentlich an die Gemeinschaft. Er übt seine Mitgliedschaftsrechte als Eigentümer aus, möchte etwas wissen und da ist die Situation die, der Gesetzgeber hat für die Eigentümer, um sich informieren zu können, ein Einsichtnahmerecht im Gesetz verankert. Und dabei bleibt es auch. Es ist tatsächlich ein Einsichtnahmerecht und es besteht kein Auskunftsanspruch unmittelbar gegenüber der Gemeinschaft bzw. der Verwaltung. dass quasi konkrete Fragen als Auskunft dem Eigentümer gegenüber beantwortet werden. Wenn er sich informieren will, muss er Einsicht nehmen und sich dort die notwendigen Informationen beschaffen. Und wenn das nicht reicht, dann ist die Frage, hat er darüber hinausgehend einen Auskunftsanspruch? Auch das eigentlich nicht. Der Auskunftsanspruch steht, wenn überhaupt, der Eigentümerversammlung, also der Gemeinschaft zu. Dann wäre eben die Frage, ob man das nicht in die Eigentümerversammlung trägt und dort entsprechend als Beschlussantrag, dass Auskünfte über diese oder jene Vorgänge erteilt werden sollen, dass man das eben so in die Versammlung transportiert. Und dann muss die Gemeinschaft entscheiden, ob sie diese Auskunft haben möchte oder nicht. Sie kann es natürlich verlangen, das wäre dann deutlich dadurch, dass sie es beschließt, ja, der Verwalter soll uns Auskunft erteilen. Da ist dann auch die Sache grundsätzlich gegenüber der Gemeinschaft, der Versammlung, ist er auskunftspflichtig, wenn sie es wünscht. Wenn der Einzelne das durchsetzen möchte, dass die Gemeinschaft diesen Anspruch verfolgt, dann ist es eben wichtig, dass er dann vielleicht auch in diesem Zusammenhang schon darlegt, dass er durch Einsichtnahme die notwendigen Informationen gar nicht erlangen konnte, sodass hier eben tatsächlich weitergehende Ansprüche gegenüber der Verwaltung erwachsen, dass dann eben Informationen erteilt werden, die sich eben aus den Unterlagen so nicht entnehmen lassen. Aber wieder um auf die Frage zurückzukommen, der Einzelne hat keine Auskunftsansprüche und dementsprechend kann er auch keine Fristen setzen. Wichtig an der Stelle ist nur, als Verwalter können Sie natürlich hingehen und einfach die Auskunft nicht erteilen oder sagen, nein, ich muss es nicht. Sie sind nicht verpflichtet, den Eigentümer darauf hinzuweisen, dass ihm alternativ ein Einsichtnahmerecht zusteht. Das müssen Sie nicht. Mhm. Sie müssen es auch nicht auslegen als alternativ als Einsichtnahme begehren und sagen, dann kommen Sie mal vorbei und gucken Sie mal rein. Müssen Sie nicht, aber in den meisten Fällen ist es dann doch tatsächlich so, dass es vielleicht ganz gut ist, den Eigentümer zu sagen, nee, werde ich nicht erteilen, aber du kannst ja gerne mal Einsicht nehmen und dich selbst informieren. Das muss ich nämlich nicht machen, das hier zusammentragen. Das wäre auch für die Verwaltung zu viel, wenn sie jeden Eigentümer auf Anforderung quasi Informationen aus den Unterlagen zusammentragen, aufarbeiten und zur Verfügung stellen müsste, dann wären sie ja nur noch damit beschäftigt, den Eigentümern quasi ihre eigene Arbeit abzunehmen. Denn diese Informationsbeschaffung ist eigentlich eine Obliegenheit der Eigentümer durch Einsicht.
Vielen Dank. Bei unserer nächsten Frage geht es darum, ob bei einem Gestattungsbeschluss über eine bauliche Veränderung zugunsten eines einzelnen Wohnungseigentümers die Haftung zu dieser Maßnahme mitbeschlossen werden, wonach sich die Frage stellt, ob dieses überhaupt Beschlusskompetenz begründet. Oder regelt dieses eigentlich die gesetzliche Norm über § 21 Absatz 1 WEG?
Ja, diese Frage ist schon ein bisschen unklar. Auch der Verweis auf 21 Absatz 1 und der Begriff Haftung. Die Gemeinschaft kann natürlich am einzelnen Eigentümer die Durchführung einer Maßnahme genehmigen. Ja. Und mit dieser Genehmigung einher geht dann auch gesetzlich die Verpflichtung, dass dieser Eigentümer die Kosten zu tragen hat. Das regelt sich aus 21 Absatz 1. Sprich, wenn er eine Maßnahme genehmigt bekommt, dann muss er eben auch die Kosten und Folgekosten tragen. Punkt. Mhm. So. Jetzt ist die Frage, was ist mit Haftung gemeint? Ja, wenn gemeint ist Haftung, er lässt was ausführen in seinem Auftrag und dabei geht was schief, dann haftet er natürlich dafür, weil ihm ist etwas genehmigt worden, aber er hat etwas beschädigt dann vielleicht, auch wenn nicht selber, sondern als Auftraggeber des Handwerkers oder so. Das muss er sich dann aber zurechnen lassen. Natürlich muss er dann für Beschädigungen, die dabei entstehen, einstehen gegenüber der Gemeinschaft. Das muss man sagen, das muss man nicht mitbeschließen. Mhm. Ansonsten ist die Frage, was soll mit Haftung gemeint sein? Wenn jetzt ein Balkonkraftwerk angebracht wird, es wurde ihm genehmigt und das plumpst 2 Jahre später runter und trifft jemanden oder beschädigt ein Auto, dann könnte man die Frage stellen, ist damit das mit Haftung gemeint, im Sinne von, dass er jetzt nach außen für sage ich mal, diesen Zustand und für diesen Unfall haftet? Da müsste man sagen, nein, denn die bauliche Veränderung, jetzt hier beispielsweise das Balkonkraftwerk, wird dann eigentlich in dem Sinne Gemeinschaftseigentum. Es wird Fassadenbestandteil irgendwie durch Befestigung, soll dauerhaft verbleiben. Es ist ja ein Außenbestandteil. Für den Zustand des Gebäudes ist grundsätzlich die Gemeinschaft zuständig. Und wenn dann was schief geht, haftet sie im Außenverhältnis. Das heißt, im Außenverhältnis könnte man die Alleinhaftung gar nicht begründen. Das ginge auch nicht durch Beschluss, sondern da steht, das ist einfach gesetzlich vorgegeben, der Gebäudeeigentümer, die Gesamtheit der Gebäudeeigentümer und dann auch die Gemeinschaft quasi dafür gerade. Ob man dann im Innenverhältnis sagen kann, im Innenverhältnis haftet er gemäß 21 WEG für die dadurch entstehenden Kosten, könnte man überlegen, könnte man sagen, ja, könnte über 21 vielleicht durchaus so sein. Frage, müsste man es eigentlich regeln im Innenverhältnis? Also die Frage ist eigentlich aus meiner Sicht ein bisschen fern von der Praxis oder von den tatsächlichen Gegebenheiten. Denn die Gemeinschaft wiederum ist ja haftpflichtversichert, Gebäudehaftpflichtversicherung. Und wenn dort etwas geschieht, dann wird das ja erstmal über die Gebäudehaftpflicht gedeckt. Das heißt, eine Haftung im internen Verhältnis oder so, dass man da eine Freistellung regeln müsste, besteht eigentlich nicht. Also das Bedürfnis besteht nicht. Und letztendlich wäre es aber eine Haftung des Gebäudeeigentümers oder der Gemeinschaft, die dann ja immer als Verwaltungsobjekt quasi dafür am Ende gerade steckt. Eine Beschlusskompetenz nach außen irgendwie eine Alleinhaftung des Eigentümers zu begründen, gibt es nicht. Und im Innenverhältnis, aufgrund des gerade geschilderten Beispiels, halte ich es eigentlich gar nicht für erforderlich, wenn es nicht sogar tatsächlich als Folgekosten dieser Maßnahme von 21 geregelt wäre.
Spannender Fall, auf jeden Fall. Wir haben eine weitere Frage, die uns erreicht hat, die in Richtung eines Versicherungsfalls geht. Und zwar fragt die Verwaltung hier unterschiedliche Sachen an. Und im ersten Schritt geht es darum, wie man am besten mit dem Selbstbehalt umgeht, wenn der denn erhöht wird in dem Versicherungsvertrag. Aber ich schildere einmal komplett den Fall, dass unsere Zuhörer hier auch nachvollziehen können, worum es genau geht. Aufgrund nun zweier Versicherungsfälle bietet die Gebäudeversicherung einen Selbstbehalt bei Leitungswasserschäden in Höhe von je Schadensfall 2.100 Euro an oder aber auch die sofortige Kündigung des Versicherungsvertrages. Die Frage, die sich hier anschließt: Wie sollte hier der Verwalter damit umgehen, wenn er keinen Beschluss aus § 27 Absatz 2 WEG besitzt? Insbesondere dann, wenn die Versicherung tatsächlich jetzt kündigt. Aber auch gegenüber der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer im Hinblick auf eine mögliche Entscheidung, den Selbstbehalt zu akzeptieren.
Ja, es ist eine gute Frage auf den ersten Blick. Sie löst sich aber auch, glaube ich, recht einfach. Das Problem ist natürlich, Sie haben als Verwalter ja gar keine Wahl. Wenn die Gebäudeversicherung die Gebäudeversicherung ankündigt, wir werden den Versicherungsvertrag aufgrund der Häufigkeit der Schadenfälle kündigen. Wir bieten euch nur die Alternative an, wir ändern den Vertrag und erhöhen den Selbstbehalt pro Schadensfall. Dann, ich sage jetzt mal, das ist mitten im Jahr oder im Laufe des Frühjahrs, dann bleibt Ihnen gar nichts anderes übrig, als diese Kröte zu schlucken. Beschluss hin oder her. Denn die Hauptaufgabe ist in erster Linie Sicherstellung des Versicherungsschutzes. Sie können ja nicht hingehen und die Kündigung dann riskieren und dann hätte die Gemeinschaft gar keinen Versicherungsschutz. Das geht nicht. Und so kurzfristig werden Sie, das ist jetzt einfach eine pragmatische Frage, gar keine Vergleichsverträge oder andere Verträge bekommen. Zumal die Regel ja besagt, wenn Sie die dann anfragen, sehen die auch nicht unbedingt besser aus, denn die fragen ja auch nach der bestehenden Schadensquote, also nach der bisherigen, nach den Verläufen. Und da werden dann die Angebote nicht sehr viel besser sein. So, um mal die zweite Frage vielleicht vorwegzugreifen, also wie verhalte ich mich gerade der Gemeinschaft gegenüber, falls sie diesen Selbstbehalt nicht akzeptieren will? Ja, sie muss es. Sie hat sonst gar keinen Versicherungsschutz. Und da sie ja eigentlich grundsätzlich jährlich in der Lage sind, den Versicherungsvertrag theoretisch zu wechseln, ist das ja gar kein großer, in Anführungszeichen, Schaden. Denn dann muss die Gemeinschaft eben bei Zeiten befragt werden, nachdem man dann vielleicht auch nochmal Vergleichsangebote eingeholt hat, die dann auch vielleicht verdeutlichen, so viel besser stellen wir uns bei anderen Versicherungsgesellschaften nicht. Aber dann kann man diese Entscheidung nach hinten vertagen, aber man kann nicht die Situation eingehen, meines Erachtens zu sagen, dann riskiere ich halt die Kündigung und dann bereite ich das alles vor und dann haben wir im Zweifel 3 Monate lang keinen Versicherungsschutz und ich brauche halt Zeit für die Einholung von Angeboten und für die Ladung zur Versammlung. Und wenn den Eigentümern das dann nicht passt, was dann? Ja, und dann beschließen die nicht und sie stehen ohne Versicherungsschutz da. Also jetzt einfach zu sagen, ich schlucke die Kröte und wir nehmen das mit dem Selbstbehalt erstmal hin, um den Versicherungsschutz bis zur nächsten Wechselmöglichkeit zu akzeptieren. Das ist meines Erachtens der einzige Weg, den sie gehen können und der einzige ordnungsmäßige Weg und ist meines Erachtens in dem Sinne auch von 27 Absatz 1 gedeckt. Es ist eine Maßnahme ordnungsmäßiger Verwaltung, zu der sie auch im Innenverhältnis gegenüber dem Eigentümer, gegenüber der Gesamtheit der Eigentümer berechtigt sind. Denn dieser Versicherungsschutz muss einfach sichergestellt sein. Und Voraussetzung oder eher gesagt, nicht Voraussetzung, sondern ihre Aufgabe wird es dann einfach nur sein, vielleicht Vergleichsangebote dann einzuholen, um zu schauen, ist es woanders vielleicht besser und dann bei nächster Gelegenheit den Eigentümern vielleicht auch zur nächsten möglichen Kündigungsmöglichkeit, Wechselmöglichkeit, die Entscheidung abzurufen, wollt ihr bleiben, wollt ihr wechseln, was ist euer Wille? Wobei man natürlich immer auch bedenken muss beim Wechsel des Gebäudeversicherers, dass da im Zweifel auch, jedenfalls was die Kündigung gegenüber dem Bestehenden angeht, den Grundpfandgläubigern die Zustimmung abzuverlangen. Denn so einfach kündigen ist dort nicht, jedenfalls ohne Rückklärung nicht möglich. Es wäre nämlich ein Problem, wenn der Gebäudeversicherer die Kündigung nicht akzeptiert. Und dann zahlen sie zweimal. Das wird in der Praxis häufig nicht beachtet, wobei es auch selten zu Problemen gerät, weil der Versicherungspartner dem gegenüber gekündigt wird, aufgrund so einer Situation, der ist in den meisten Fällen dann auch ganz dankbar, vielleicht diese Schadenquoten nicht mehr weiterzutragen. Er beruft sich dann auf die Regelung, die sich aus dem Versicherungsgesetz ergibt, nicht. Ja, aber das Risiko besteht einfach für die Gemeinschaft. Also die Kündigung des Gebäudeversicherers ist eigentlich immer nur möglich, wenn der Grundpfandrechtsgläubiger dem zustimmt. So. Wird selten beachtet, aber gut.
Ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt ist ja der von Ihnen genannte, ne, dass man sich dann zumindest als Verwalter darum kümmert, dann doch noch ein Vergleichsangebot einzuholen und zu schauen, gibt es eventuell andere Möglichkeiten? Ich meine, man muss ja auch immer davon ausgehen, also wir haben ja auch diese Fälle, dass dann der Selbstbehalt eingeführt wird. Es gibt ja da auch immer eine Vorgeschichte und oftmals ist es so, dass es viele Jahre der Versicherer akzeptiert, dass es hohe Schadenzahlungen gibt in dem Objekt und dass niemand eine Sanierung durchführt oder zumindest mal eine Teilsanierung. Und deswegen ist ja auch immer so unser Hinweis, das einfach zu versuchen und das zumindest mal schrittweise anzugehen und dass das Objekt irgendwann wieder versicherbar, ordentlich versicherbar ist, nicht zu Rennprämien und auch ohne Selbstbehalt. Aber na gut, nicht jeder
tatsächlich. Tatsächlich ist es bei manchen Gemeinschaften der Glaube, dass man über den Versicherungsschutz dann die Sanierung peu à peu durchführen kann. Entsprechende Wortmeldungen oder Argumente haben wir auch schon in Versammlungsprotokollen gelesen, wo das dann abgelehnt wurde, eine Komplettsanierung. Man könne ja partiell immer über Versicherungsschäden dann das erneuern. Und dann ist der Aufwand, den man am Ende leisten müsste, ja gar nicht mehr so groß. Dafür ist der Versicherungsschützer nicht da. Also man schließt die Versicherung ja nicht ab, damit die irgendwann, sage ich mal, den Gebäudestand auch wieder auf den aktuellen Stand setzt, sondern sie soll eben nur Schadensfälle abdecken. Und dann muss sich jede Gemeinschaft in der Tat irgendwann Gedanken darüber machen, wenn das Gebäude etwas älter ist und die Schadenfälle zunehmen, dass man tatsächlich mal eine Sanierung angehen muss. Dann hat man auch wieder kein Problem mit dem Versicherer.
Ja, ganz genau. Unsere nächste Frage ist auch wieder eine Sanierungsfrage, ganz spannend. Und zwar ist ein Verwalter an uns herangetreten und hat gefragt, ob man Sanierungsmaßnahmen im Zuge von Fliesenfugen der Bäder aufzwingen darf, ob man die Wartung beauftragen darf oder inwiefern man überhaupt da eine Einflussmöglichkeit hat, um dafür zu sorgen, dass die Fugen eben regelmäßig kontrolliert werden oder eben erneuert werden.
Auch da ist die Antwort wieder einfach, nein, da gibt es keine Möglichkeiten oder Befugnisse. Also erzwingen kann der Verwalter es in dem Sinne nicht, dass ein Eigentümer seine Fugen da überarbeitet oder erneuert, jedenfalls nicht direkt, sondern das kann nur die Gemeinschaft vom Eigentümer verlangen und das ergibt sich einfach aus dem Gesetz. Dort ist geregelt, dass jeder Eigentümer sein Sondereigentum so instand halten und instand setzen muss, dass das Gemeinschaftseigentum keine Beeinträchtigung erfährt. Und wenn ich eben ich gehe mal davon aus, vor allem es sind die Abdichtungs-, die Silikonfugen im Sondereigentumsbereich, Badewanne etc. Ja, die sind Sondereigentum nach herrschender Meinung. Klar, meine Badewanne ist Sondereigentum und wenn ich die da reinsetze und ich muss dann eben eine Silikonfuge darum ziehen, dann ist das eben auch mein Job und nicht die Aufgabe der Gemeinschaft. Ja, ist ja auch meine Badewanne. Und nur wenn das der Eigentümer eben nicht macht, dann kann man eben sich nur auf diese gesetzliche Pflicht berufen. Und wie kann man das durchsetzen, erzwingen? Das geht letztendlich nur dadurch, dass die Gemeinschaft im Zweifel Klage gegen den Eigentümer erhebt, sein Sondereigentum eben ordnungsmäßig instand zu halten, instand zu setzen, auf eine Art und Weise, dass das Gemeinschaftseigentum nicht beeinträchtigt wird, sprich, dicht es wieder richtig ab, weil wir haben ständig Feuchtigkeitsschäden im Gemeinschaftseigentum und dann meistens in der Folge auch in der darunterliegenden Wohnung. Ja, man merkt es ja erst daran, dass der Schaden wieder im Sondereigentum des Nächsten auftritt. Ja, aber es ist eben auch das Gemeinschaftseigentum beeinträchtigt, denn auf dem Weg vom einen Sondereigentum in das darunterliegende hat das Wasser eben auch das Gemeinschaftseigentum durchdrungen. Und da hat die Gemeinschaft eben den Anspruch, dass der Eigentümer sein Sondereigentum grundsätzlich oder sein Badezimmer in einem Zustand hält, dass da nichts passiert. Das kann man eben nur Stichwort Gewaltmonopol des Staates, erzwingen, indem man dann diesen Anspruch gerichtlich im Zweifel durchsetzt. Und dafür müsste man dann, wenn der Eigentümer nicht reagiert auf Aufforderungen, eine Beschlussfassung herbeiführen, dass die, um sich im Innenverhältnis diese Vollmacht zu holen, abzusichern, weil so ein Schadensersatz oder so ein Klageverfahren kann natürlich auch nach hinten losgehen immer, sich einen Beschluss holt, zu sagen, wir klagen jetzt als Gemeinschaft gegen den Eigentümer, dass er das macht. So. Alternativ, dass die WEG das selbst beauftragt, da so eine alternative Handlungskompetenz im Sondereigentumsbereich gibt es nicht. Also wenn die Gemeinschaft das machen würde, würde sie auf den Kosten sitzen bleiben eigentlich. Sie darf da gar nicht rein. Und man könnte es eigentlich auch nicht beschließen, denn es besteht keine Beschlusskompetenz für Sondereigentum. Also könnte man das auch nicht in der Versammlung vorher irgendwie absichern und sagen, ich lasse mir jetzt die Vollmacht geben, die Fugen da erneuern zu lassen, damit wir das Thema durch sind. Das wäre gefährlich, weil durchaus dann argumentiert werden könnte, der Beschluss ist nichtig, komplett. Also weil man eben nichts im Sondereigentum beschließen kann, da ist die WEG gar nicht zuständig. Ja, da fehlt die Beschlusskompetenz.
Könnte man denn so eine Vereinbarung treffen, dass man im Rahmen der Eigentümerversammlung alle 2 Jahre dann sich vielleicht einen Nachweis bringen lässt von den einzelnen Eigentümern, dass es die Wartung gegeben hat?
Na, Nachweis erbringen, also auch da gibt es keine Beschlusskompetenz. Man kann höchstens an die Vernunft appellieren, um so einen Informationsstand zu haben. Aber wenn man quasi beschließen will, jeder Eigentümer muss in einem gewissen Turnus etwas nachweisen, dann verlange ich von ihm eine tätige Mithilfe. Und für tätige Mithilfe gibt es eben keine Beschlusskompetenz. Also ich kann keinem Eigentümer durch Beschlussfassung Pflichten auferlegen in dem Sinne. Und dieser Beschluss ginge nicht, der wäre nichtig. Man könnte natürlich alle 2 Jahre unter Sonstiges oder Verschiedenes zum Schluss der Versammlung die Eigentümer mal darüber informieren. Denkt dran, wartet mal eure Fugen. Wir sind euch dankbar, wenn ihr uns darüber informiert, dass ihr das gemacht habt. Wenn das 90% der Eigentümer machen, hat man zumindest so einen Überblick. Hier scheint alles gut zu laufen und es sind wieder nur die üblichen 2 Verdächtigen, die sich nicht zurückmelden. Das heißt ja noch nicht, dass sie nichts gemacht haben, aber man hat vielleicht einen Überblick darüber. Das ist aber alles auf freiwilligen Basis.
Okay, ja. Das ist ein bisschen schade, ne? Dass man das nicht irgendwie verhindern kann, weil daraus entstehen ja tatsächlich unfassbar viele Schäden, dass man da nicht ein bisschen mehr.
Ja, man kann höchstens natürlich so ein bisschen Druck versuchen aufzubauen und dem Eigentümern oder den Eigentümern erklären, ja, ihr seid da schon verpflichtet zu, denn es entstehen dann ja meist Folgeschäden. Ja, und für den Folgeschaden im Sondereigentum des Darunterliegenden ist die Gemeinschaft nicht verantwortlich, aber eventuell der Eigentümer, der seine Fugen nicht gewartet hat. Und die Frage ist eben, möchtest du dich, Eigentümer, wenn du das nicht machst, mit deinem Nachbarn, mit deinem Miteigentümer auseinandersetzen, wenn der plötzlich mit einer Schadensersatzforderung zu dir kommt? Denn grundsätzlich ist es nun mal eine Pflicht des Eigentümers, sein Sondereigentum auch zu beobachten, zu warten, instand zu halten, instand zu setzen. Und wenn er dieser Pflicht nicht nachkommt, ist das durchaus eine Pflichtverletzung. Und dann stellt sich die Frage, hat der Nachbar, der nämlich die Feuchtigkeitsschäden hat und die Decke neu streichen und tapezieren und was musste, das sind ja nur die kleineren Schäden, die entstehen können, kann der die Kosten dann nicht von dem anderen im Zweifel ersetzt verlangen. Und es ist eben nicht damit getan, zu sagen, ja, wenn ihr es nicht tut, dann haben wir keine Handhabe, sondern man muss ja noch klar machen, ihr habt dazu eine Pflicht, weil ihr macht euch so einen Schadensersatz pflichtig, vielleicht nicht der Gemeinschaft unmittelbar gegenüber. Das durchaus auch, wenn eben der Gemeinschaft auch ein Schaden entsteht, Trocknungskosten, wobei da ist ja dann meist die Gebäudeversicherung auch drin, die das deckt, ja. Und auch für den Eigentümer, der vielleicht darunter liegt, wenn der Schaden mitgedeckt ist, wenn kein Schaden da ist, wird er ja nicht verfolgt. Aber wenn eben dann doch mal Schäden nicht gedeckt sein sollten, ist es durchaus möglich, dass er sich diesen Ansprüchen ausgesetzt sieht. Und da muss man vielleicht die Eigentümer mal ein bisschen sensibilisieren und ihnen sagen, das macht ihr nicht nur für die Gemeinschaft oder für euch, sondern in der Tat müsst ihr euch dadurch auch schützen vor Ansprüchen, die gegen euch gegenüber erhoben werden könnten. Ja. Ob das natürlich bei diesen Eigentümern, die dann dem man hinterherlaufen muss und die dann ja grundsätzlich nicht reagieren und sich weigern und diskutieren, ob das da fruchtet, ist natürlich eine andere Frage. Denn wir sagen es mal ganz offen, die meisten Eigentümer oder die ja vernünftig sind, die sehen ja ihre Pflicht ein und die kommen dem ja von selber nach oder die möchten selber schön wohnen. Und wenn die sehen, die Silikonfuge sieht schon furchtbar aus, dann erneuern die auch einfach aus eigenen ästhetischen Gründen. Da haben sie die Diskussion ja nicht. Und bei den Hardlinern, mit denen sie da kämpfen müssen, weiß ich nicht, ob sie mit Schadensersatzdrohungen so viel weiterkommen, weil, ja.
Ja, das ist vollkommen richtig. Schaffen wir noch eine Frage, Herr Bartolini? Klar. Dann geht es in unserer nächsten Frage um eine beschlossene Dachsanierung. Und zwar werden hier Kosten in Höhe von 200.000 Euro anfallen. Diese sollen zur Hälfte aus der Erhaltungsrücklage und zur Hälfte über eine Sonderumlage betragen werden. Es wurde festgelegt, dass die Sonderumlage nach Miteigentumsanteilen erhoben wird. Eine Fälligkeit wurde nicht festgelegt. Und genau aus diesem Hintergrund hat einer der Eigentümer diesen Beschluss für ungültig erklärt. Ist das korrekt?
Ja, nein. Also er hält ihn für ungültig oder unwirksam. Das ist immer die Frage, es sind ja auch zwei verschiedene Folgen. Aber es ist so, richtig, die Gemeinschaft hat eine Beschlusskompetenz, wenn sie über Sonderumlagen oder Abrechnungsergebnisse oder Wirtschaftsplanforderungen beschließt, auch die Fälligkeit zu regeln. Also den Zeitpunkt, wann müssen die jeweiligen Forderungen geleistet werden. Das ist hier in dem Fall, wenn das nicht festgelegt wurde, meines Erachtens ganz einfach zu beantworten. Im Zweifel ist sie sofort fällig. Das war nach altem Recht nicht so. Im alten Recht war formuliert, dass Beitragspflichten nach Abruf durch die Verwaltung zu leisten sind. Und wenn damals eben vergessen wurde, man konnte auch damals schon Fälligkeiten regeln, wenn dann aber vergessen wurde, die Fälligkeit zu regeln, dann war eben die Frage, gilt die Forderung, ist sie im Zweifel sofort fällig oder nicht? Und da hat der BGH sich mal mit befassen müssen mit der Frage und hat gesagt, nein, also die sofortige Fälligkeit ergibt sich aus dem BGB. Im Zweifel sind Forderungen oder Zahlungen sofort fällig. Und da hat er gesagt, das wird aber vom Wohnungseigentumsrecht als Spezialgesetz überlagert und da steht eben nach Abruf durch die Verwaltung. Und deshalb wollte damals der BGH diese sofortige Fälligkeit, die es aus dem Allgemeinzivilrecht ergibt, nicht gelten lassen, sondern eben hat gefordert, dass es dann vom Verwalter abgerufen wird. So, diese Regelung ist im WEG gestrichen worden. Jetzt steht da nur noch, die Eigentümer können über die Fälligkeiten beschließen und da steht nichts mehr auf Abruf durch die Verwaltung oder so, sind sonst Zahlungen zu leisten. Mit anderen Worten, wir haben jetzt kein Spezialgesetz mehr, was die Allgemeinregelung überlagert und dementsprechend würde ich schon sagen, dass jetzt nach neuem Recht die Forderung, wenn keine Fälligkeit ausdrücklich im Beschluss geregelt ist, sofort fällig wird. Aber da ist dann wieder die Frage, ja, kann man dann einfach direkt klagen, wenn ein Eigentümer nicht zahlt? Und das halte ich für bedenklich, denn es ist ja nun mal so, gerade wenn man es dann eben nicht geregelt hat, sollte man zumindest die Eigentümer mal anschreiben, zur Zahlung auffordern und da eine Frist setzen. Das muss aber reichen. Und wenn die Frist verstrichen ist, dann befindet sich der Eigentümer auch definitiv im Verzug und dann könnte man im Zweifel auch ein entsprechendes Klageverfahren einleiten auf Zahlung. Das wäre kein Problem. Jedenfalls ist der Beschluss nicht nichtig oder ich sage jetzt auch nicht ungültig, nur weil die Fälligkeit eben nicht geregelt wurde. Es passiert sogar häufiger, als man denkt, wenn dann gerade Abrechnungsergebnisse beschlossen werden und dann wird dem nur beschlossen, ja, die Eigentümer beschließen, die sich aus den Einzelabrechnungen ergebenden Nachschüsse beziehungsweise die Anpassung der beschlossenen Vorschüsse, Punkt. Und dann haben die vergessen zu sagen, bis wann die denn zu leisten sind. Passiert recht häufig. Dadurch sind die Beschlüsse ja nicht ungültig oder anfechtbar, schon gar nicht nichtig, sondern dann ist eben die Frage, kann man jetzt, wenn das Geld nicht eingeht, einfach direkt klagen? Das halt für bedenklich, denn dann könnte durchaus ein Verzug in Frage stehen, auch wenn man von sofortiger Fälligkeit vielleicht ausgehen könnte, aber man sollte dann durch ein Mahnschreiben doch zumindest einen Verzug begründen, also die Eigentümer zur Zahlung auffordern und da eine konkrete Frist nochmal setzen. Das muss dann der Verwalter machen, aber der Beschluss ist gültig. Er muss dann eben einen Zwischenschritt einlegen.
Ja, okay, wunderbar. Herzlichen Dank für die Beantwortung aller Fragen, die wir hier heute im Rahmen unseres Podcasts klären konnten.
Gerne.
Schön, dass wir Sie hier dabei haben durften, Herr Bartholomä. Wir bedanken uns ganz herzlich.
Ich bedanke mich.
Und wünschen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine tolle Zeit, einen schönen Herbst und ja, bis zum nächsten Mal.